Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Das ist ein großes Ding.
Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Jordan und leider die schlechte Nachricht zuerst im letzten Podcast noch versprochen, mein Memo-Baby. Und leider ist ihm nicht nur der Rechner abgeraucht, gestern Abend der Rechner abgeraucht, sondern er ist jetzt komplett in Reparatur und er konnte nicht ins Büro und Carsten ab morgen im Bumsbomber nach Bangkok sitzt, oder Hongkong war es.
Das ist überhaupt nicht wahr, aber ja.
Nach Hongkong.
Hongkong, richtig.
Müssen wir leider zu zweit aufnehmen. Also haben wir gedacht, irgendwann wird es lächerlich, irgendwann können wir dann einen 2016 und 2017 Cast in Kombi aufnehmen. Und dann haben wir gedacht, den Memo, den kriege ich auch mal so wieder dazu, ich finde es genauso schade wie ihr, aber jetzt nochmal 3 Wochen warten, wäre irgendwann sinnfrei gewesen. Dann wären wir nicht wirklich ein Dritteljahr weiter gewesen. Es ist ja jetzt schon ein bisschen sinnfrei, aber es ist nie so komplett sinnfrei, ja. Weil es natürlich immer geil ist. Weil vielleicht noch der ein oder andere Filmtipp für den einen oder anderen noch doch noch dabei ist.
Ja, die kleine Gefahr, die ich dann halt nur ganz sehe, also ich fände das schon gut, wenn wir jetzt hier schon so ein bisschen uns vielleicht nicht total spoilermäßig austoben könnten, aber doch schon zumindest ein bisschen mehr in den Film uns verlieren können.
Penetrieren, in Deep Throaten.
Ja, vielleicht auch einfach nur verlieren.
Okay. Ja, man merkt, dass du seitdem du in dieser christlichen Gesangsgruppe bist, kannst du nicht mehr so gut mit meinem schweinischen Humor umgehen.
Ja, das hat mit der, ja.
Sorry, Religion lag Carsten schon immer sehr am Herzen. Religion und Liebe.
Ja, das sind
die Pfeiler deines Lebens.
Ja, und Politik, Sport und weiß ich nicht, das sind alles meine Lieblingsthemen.
Entschuldige mal, ich meine, ich scherze und so, aber wenn Religion, Liebe, Politik, Sport kann man wirklich weglassen, dich so null interessieren, dann bist du schon sehr einfach gestrickt. Philosophie ist wahrscheinlich auch nicht auf der Liste, oder?
Ach so, weiß ich nicht. Also ich hatte zumindest Philosophie mal im Abi, keine Ahnung, irgendwann hat man da auch schon alles mal gehört.
Übrigens habe ich heute deinen Namen erwähnt.
Bei wem?
Weil ich wollte gerade Florentin überreden, bei uns mitzumachen. Florentin will, ja?
Ah, okay.
Und
da hast du gesagt, der Carsten Pohl ist auch dabei, sozusagen als
Köder. Nein. Cool, der hat mich heute Morgen hat er mich gefragt, ob ich zufällig in Amsterdam bin heute Abend. Und ich so, nee. Und er hat gesagt, ja, nee. Und dann habe ich ihm so ein paar Fragen gestellt. Ich sag, nee. Und dann hat er geschrieben. Und da habe ich echt gedacht, wenn du mir das geschrieben hättest, hätte ich einfach nur laut gelacht. Hat er geschrieben, nein, aber der slowenische Philosoph Slavoj Žižek hält dort einen Vortrag. Der ist ein ziemlich hohes Tier und ich bin ein großer Fan. Und habe ich überlegt, wenn du mir das schreiben würdest, der slowenische Philosoph, dann wäre der Satz, der wäre noch nicht mal angefangen, richtig. Ich hätte schon laut gelacht und hätte gewusst, dass ich dich nicht ernst nehmen muss oder kann, weil man dich eben nicht ernst nehmen kann. Entschuldigung.
Ich verstehe das voll und ganz, aber ich hoffe, dass es dann trotzdem Themen gibt, in denen du mich dann ernst nimmst.
Es gibt sehr viele Themen, denen ich dich ernst nehme. Zum Beispiel, wie installiere ich eine Grafikkarte?
Okay, gut.
Oder wo kriegt man nachts um 3 noch einen Döner her?
Okay, perfekt. Das ist allerdings.
Das sind deine Spezialgebiete.
Ja, das ist allerdings in Köln, 50 Meter von der Kolbstraße wohnt, nicht wirklich schwer. Also,
und 100 fantasiereiche Rezepte rund um Butter.
Ah, okay, ja. Ich hoffe, ich kann zumindest noch mit ein paar anderen Themenpunkten, wie, was weiß ich, Finanzwissen, was hältst du von Finanzwissen? Kann ich damit?
Gar nichts. Vor allem nicht von irgendwelchen komischen Trickbetrügereien mit Online-Casinos in den USA.
Ja,
Oh, da habe ich jetzt ein wundes, einen wunden Punkt getroffen.
Lange her, der Punkt ist.
Da hast du einen wahnsinns wasserdichten Ski. Man muss halt nur 3000 Stunden im Internet verbringen, dann kommt man am Ende mit einem Plus von mindestens $100 raus.
Mindestens. Ja, gut. Aber ich kann ja damit angeben, dass ich letztens, und mit letztens meine ich letztes Jahr, Mobileye-Aktien gekauft habe, ja, weil ich so unglaublich schlau bin und mich so gut im Finanzsektor auskenne. Und diese Firma wird jetzt wahrscheinlich von Intel gekauft.
Okay, da hast du einfach mal Glück.
Das heißt, ich muss nicht mehr arbeiten bald.
Genau, wie viele Aktien hast du denn gekauft?
14.
Okay, dann bist du natürlich, würde ich mir mal gucken, was es im Valley noch für Kondos gibt.
Ja, da also mit den 14 Aktien hab ich es erstmal ausgesorgt. Bis Dienstag.
2016.
Ja.
Lustigerweise, ich bin mir nicht sicher, haben wir beide Star Wars gar nicht in unserer Liste, oder doch?
Also ich habe Star Wars schon in der Liste, aber unsere Folge, die jetzt 3 Folgen zurückliegt, Vorletzte. Die war ja komplett zu Rogue
One. Vorletzte. Die war komplett zu Rogue One, ja, genau. Ja, klar. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, war 2016 ein gutes oder ein schlechtes Kino? Ja, bei mir war es so, dass ich die erste Hälfte extrem viel im Kino war und direkt danach auch noch gut gepusht habe. Es gibt übrigens echt Leute, die, ich habe dann irgendwann komplett aufgehört. Und es gibt Leute, die sich letztens echt so mal, oh, ich finde es schade, dass du es nicht mehr machst. Das hat mich richtig gerührt, weil ich habe echt gedacht, keine Sau interessiert's. Also, wenn man sehen will, wie man auf YouTube keinen Erfolg hat, schaut man sich den direkt danach Kanal an. Dabei fand ich das Konzept so toll, aber es hat nicht funktioniert. Aber deswegen fehlen mir von diesem Jahr unglaublich viele Filme, die ich unbedingt noch sehen möchte. Und ich hoffe auch, dass du die nicht spoilerst.
Okay. Ja, wenn dann stopp mich einfach. Ich habe da so die Vermutung, dass da 1 oder 2 dabei sind.
Ja, du hast diesen Jake Gyllenhaal-Thriller zum Beispiel, hast du gesehen, ne?
Der Jake Gyllenhaal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Jake Gyllenhaal, also du meinst Imperium, oder?
Nein. Wie hieß denn der?
Ihn habe ich gesehen. Mir fällt aber gerade, aber er ist nicht auf meiner Liste. Aber ich kann gerne davon was erzählen.
Nee, musst du nicht. Ich will mir ja noch angucken. Aber ich habe einige Filme nicht gesehen und bei einem oder zwei bin ich mir ganz sicher, dass die auf deiner Liste sind. Arrival zum Beispiel.
Den hatten wir ja schon zu den Oscars und so. Also,
Ich habe den noch gar nicht gesehen, noch immer nicht. Obwohl er jetzt inzwischen auf iTunes ist, ich werde mir diese Woche angucken. Aber es gibt wirklich viele Filme. Toni Erdmann habe ich nicht gesehen, den will ich noch sehen.
Deutscher Film gucke ich nicht.
Soll aber wahnsinnig gut sein. Victoria hast du auch nicht geguckt, ne? Dabei ist der so gut.
Victoria hast du mir Victoria, war das ein 2016-Film? Ernsthaft?
Nee, zwar 2015, aber hast du Victoria gesehen dann wirklich?
Ja, den hast du mir noch aufgetragen und dann habe ich doch, ich habe mich darüber noch doch so irgendwie aufgeregt, dass sie irgendwie, keine Ahnung, 15 Meter irgendwie nur gefahren sind und dann waren die um eine Ecke und das war dann irgendwie die ganze Flucht oder so.
Da haben sie sich übrigens verfahren, das war nicht so geplant. Also ich habe das Making-of gesehen deswegen.
Ja, okay, nee, ich hab ihn gesehen und ich fand ihn nicht schlecht, aber ich fand ihn jetzt auch nicht so unglaublich gut. Wie du ihn fandest. Also,
okay.
Aber ja.
Okay. Nein, aber ich hatte dieses Jahr, ich habe jetzt letztens zum 7. Mal oder so Whiplash gesehen.
Den habe ich mir auch jetzt mal endlich mal reingezogen, ja.
Und?
Ja, also ich muss, auch da, es ist so schwierig. Ich verstehe die Faszination an dem Film, ja, überhaupt gar kein Problem. Aber der Film ist schwierig, wenn du mit Jazz nichts anfangen kannst. Weil unglaublich, da ist doch wirklich sehr viel Jazzmusik drin. Sei mir nicht böse, ja, aber da ist wirklich unglaublich viel
Jazzmusik. Ja, aber in Rocky ist auch sehr viel Boxen drin und du bist auch kein Boxfreak, oder? Nee, aber
weiß ich nicht, Boxen hat ja irgendwie eine gewisse Choreografie und irgendwie passiert da ja was, ja. Aber bei Jazzmusik siehst du halt Leute...
Wenn Jazzmusik einmal ähnlich ist wie Boxen, dann in diesem Whiplash, wo Blut fließt, richtig.
Ja, Gott, weil er sich...
Wo ein Kampf stattfindet zwischen Musiklehrer und Schüler, ja, komm, am Ende der große Showdown.
Ich war auf dem 24-Stunden-Quake-3-Turnier, da hatte ich zum Schluss auch Blasen an der rechten Hand vom Quake-Zocken. Ja,
also. Carstens kleine Welt. Nein, aber was ich eigentlich ursprünglich sagen wollte, ist, dass ich viele gute Filme auf meiner Liste habe und es echt tolle Filme gab, aber kein Film, der für mich so ein Meisterwerk ist, wie zum Beispiel Whiplash.
Ja, okay.
Und kein Film so rausgestochen ist und Star Wars es nicht mal in meine Liste geschafft hat, was jetzt nichts heißen muss. Aber
nochmal, ganz kurz zu Whiplash. Eine Sache, die ich bei Whiplash nicht verstanden habe, und das ist halt wirklich
okay.
Ein großes Problem.
Ich kann sie dir sicher beantworten.
Wieso hat der, also jede Minute, die man noch zugeguckt hat, wusste man doch, dass der böse Chorleiter, ja, dass der Typ ein super Arschloch ist. Das wusste man doch, ja. Wieso lässt sich der Typ mit dem immer wieder ein? Ja, es gibt mindestens beim dritten Mal, als die sich irgendwie auf dieser Straße oder in diesem Jazzclub-Dinge nochmal getroffen haben, da hätte der kleine Whiplash-Spoiler hier übrigens, da hätte der Typ doch wissen müssen, alter Schwede, hau ab, du Arschloch, ja, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Wieso sinkt das bei dem Typen nicht ein? Das kann doch nicht der einzige
Jazz-Dirigent
sein auf dem ganzen Planeten.
Du musst eine Sekunde dich gedulden.
Ich gedulde mich eine Sekunde und trinke einen Schluck Wasser.
Es wird wirklich explizit erklärt. Warte kurz. Jetzt hör mir zu. Ups. Nee, Entschuldigung, das war's nicht.
Ich kann nicht folgen. Was war das? Das war ein Klavier. I told you that story about how Charlie Parker became Charlie Parker. Ach so,
that's a lesson. Exactly. Parker's a young kid, pretty good on the sax. Gets up to play at a cutting session. And Jones nearly decapitates him for it. And he's laughed off stage. Cries himself to sleep that night. But the next morning, what does he do? He practices. And he practices and he practices with one goal in mind. Never to be laughed at again. And a year later, he goes back to the Reno, and he steps up on that stage, and he plays the best solo the world has ever heard. So imagine if Jones had just said, well, that's okay, Charlie. That was all right. Good job. Then Charlie thinks to himself, I did do a pretty good job. End of story. No bird. That to me is an absolute tragedy. But that's just what the world wants now. People wonder why jazz is dying. I tell you, man, and every Starbucks jazz album just proves my point, really. There are no two words in the English language more harmful than good job. So, mein Freund.
Ich verstehe. Druck produziert Diamanten und so, klar.
Genau.
Aber das ist aber Quatsch, und, ja? Also und, da müssen wir nicht drüber diskutieren.
Also ich glaube übrigens nicht, dass das grundsätzlich, so erziehe ich zum Beispiel meine Kinder nicht, ja? Okay. Aber, also das so nach dem Motto, so härter ich zuhaue, umso besser werden sie. Aber ich hab wirklich in meinen Kunststudien Gängen solche Professoren erlebt und irgendwie gibt es so eine ganz gewisse Kombination aus Autorität und Respekt vor dem künstlerischen Schaffen und der Kenntnis und dem Wissen eines Dozenten oder eines Künstlers, das einen auf eine gewisse Weise antreibt und alles. Der Vater hat ja übrigens dieselben Sorgen wie du. Der sagt auch, warum machst du das überhaupt noch? Oder komm. Und es gibt ja auch diesen Moment, wo er von der Bühne geht und man denkt, er hört auf. Und dann kommt er ja zurück und setzt sich wieder hin. Und das ist ja eben diese Schlüsselszene. Und
Ja, aber das
und
es ist halt ein Unterschied, wenn man halt selber, finde ich, wie das der Hauptdarsteller halt braucht, sich selber unter Druck setzt und sich allen möglichen Qualen aussetzt, um ein unglaublich guter Jazz-Schlagzeuger zu werden. Und es ist ein Unterschied, mit abusive Leuten zusammenzuarbeiten, ja. Er findet sicherlich auch einen harten Trainer, ja, der ihn irgendwie sehr, sehr genau seinen Takt beibringt, aber halt nicht irgendwie so eine Scheiße macht, wie irgendwie vor der versammelten Jazzkapelle da irgendwie erzählt, irgendwie, ja, deine Eltern haben dich ja verlassen, haha, ja. Da ist halt ein Unterschied drin, ja.
Natürlich. Und deswegen gibt es ja auch eine Szene, wo er den Typen am Hals packt und würgt und danach von der Schule fliegt. Und der Typ auch entlassen wird, weil er ihn verpfeift.
Ja,
und dann hat er das Jazz seine ganze Karriere im Kopf an den Nagel gehängt und dann begegnet er diesem Typen in einem Nachtclub, will eigentlich schon wieder gehen. Er will gehen, als er merkt, dass das Lied zu Ende ist und er ihm in die Arme laufen könnte. Und der Typ läuft hinter ihm her und sagt, hey, hallo, und tut so, als wüsste er nicht, dass er verpfiffen wurde von ihm. Und dann sagt er ja zu ihm, hey, ich habe da so einen Gig und da werden die Stars gemacht. Also er ködert ihn ja praktisch. Und der hatte seine Karriere schon wieder an den Nagel gehängt. Sein ganzes Leben, was zielgerichtet war, übrigens eine schöne Parallele zu Victoria, nur geht's da in eine andere Richtung, ist praktisch, hat auf einmal wieder eine eventuelle Perspektive. Ja. Und dafür geht er dann eben nochmal ein. Also es ist immer in irgendeiner Weise fundiert und so ein bisschen nachvollziehbar mit eben der gesunden Portion Getriebenheit und Craziness, die es vielleicht braucht, um so ein Genie zu sein.
Ja, aber, und lass mich das noch sagen, allein in dieser Stelle musst du dir überlegen, dass der Typ so psycho ist, dass der sein gesamtes Konzert sausen lässt, ja, denn das wird ja dadurch scheiße, dass der halt irgendwelche Songs dann im Endeffekt vor versammelter Mannschaft spielen lässt, wo sein Schlagzeuger nicht weiß, worum es geht. Überleg mal, das wird irgendwer anders machen. Irgendwie, keine Ahnung, Taylor Swift würde auftreten und der ganze Plan ihres Auftritts steht da drin, irgendwie eine Background-Sängerin scheiße aussehen zu lassen und dadurch quasi diese gesamte Veranstaltung zu schmeißen. So wahnsinnig ist der Typ, in seinen Hass und keine Ahnung, Sado-Fantasien, ja. Aber ich meine, das ist auch okay, ja. Ich wette, solche Leute gibt's, ja. Aber das keine Ahnung, das macht halt.
Ich weiß nicht mehr, ob Sado-Fantasien, ich glaube, dass es praktisch da die Schlussszene seines eigenen kleinen Revenge-Flicks ist. Okay. Und er hat durch ihn ja seinen Job an diesem super prestigiösen, an der Top- Schule verloren. Ja, und das weiß er.
Verloren, das weiß er auch. Aber egal, ist
ja
egal.
Nein, aber er sieht ja so, er wurde verpfiffen und so weiter. Ich finde übrigens, du hast natürlich einen völlig validen Punkt und ich finde aber in dem Kosmos dieses Films und darf da angesichts, dass es hier um zwei völlig, also du hast ja selber gesagt, er schmeißt mit Sachen und er beleidigt aufs Übelste und hat schon jemanden in den Tod getrieben, weil er so getrieben ist, um jemanden zum Äußersten zu zwingen. Und man fragt sich ja eben auch am Ende, ob das nicht kalkuliert war, um eben aus dem anderen, eben um nicht zu sagen, good job und ihm einfach ein Lied zu geben, was er kennt, sondern um ihn eben in eine Situation zu bringen, in der er sein wahres Genie beweisen muss. Aber wir sind noch, wir haben noch keinen einzigen Film genannt zum
Thema 2016.
Ich finde es völlig cool. Ich finde es ja schön. Über diesen Film kann ich unendlich reden.
Eine Sache noch zu 2016. Was hast du eigentlich von diesen 2016, oh Gott, alle Stars sind gestorben, Dingen gehalten?
Ja, ist Quatsch, oder? Also ich meine, es ist natürlich, ja, obwohl 2017 ist, glaube ich, noch niemand, gar kein Mensch gestorben.
Alle leben noch.
Alle leben noch. Nein, es ist natürlich für eine gewisse Generation wie unsere, kam es einem schon so vor, ob natürlich total viele Leute gestorben sind. Und vielleicht waren es auch von den ganz Bekannten, die wir mitgemacht haben, mehr als in den Jahren davor.
Ja.
Aber der Fluch 2016 halte ich natürlich für Blödsinn. Und es werden auch dieses Jahr wieder wichtige Leute von uns gehen. Und ich hoffe, ich bin nicht dabei.
Ja, ich natürlich auch. Also ich muss definitiv noch durchhalten.
Genau. Und nee, also ja, es ist, ich bin auch, es gibt schon Sachen, wo ich dann denke, oh mein Gott, wie tragisch, aber ich finde es fast tragischer, wenn in meiner Facebook-Timeline dann Leute felsenfest behaupten, sie hätten geweint. Und das nehme ich beim ersten Mal noch an, in Anführungszeichen ernst, wenn sie um eine wildfremde Person, also für sie wildfremd, weinen, weil vielleicht diese Person für sie viel bedeutet hat und die Musik sie oder die Filme oder was auch immer sie begleitet hat und Stück des Lebens der eigenen Biografie und Historie geworden ist. Aber wenn es dann zum vierten Mal passiert, dass dann so eine lange Mail verfasst wird von derselben Person und sie mir allen Ernstes erzählen will, dass sie den ganzen Tag jetzt nichts mehr machen kann, weil sie so taub ist, dann würde ich gerne mal Amok laufen. Nein, aber dann denke ich mir, oh mein Gott,
stop. Das ist ein bisschen übertrieben, ja, verstehe ich
schon. Natürlich, aber nur ein bisschen. Ja. Dann würde ich gerne ein bisschen rumlaufen und ein paar Menschen in die Hand stechen mit einer Nadel. Ist nicht mehr ganz so übertrieben, oder?
Ja, ich glaube, das ist harmlos.
Das ist völlig okay. Ich habe 10 Filme. Wie machen wir das? Wenn wir jetzt jeden Film, du wolltest in jeden Film eintauchen, das wird nicht möglich sein. Ich möchte gleich sagen, das ist bei mir, ich habe früher mal das Wort chronologisch benutzt, was natürlich Blödsinn ist. Aber ja, das
zeitlich
ist
zeitlich sortiert heißt das.
Ja, genau. Aber das ist für mich nicht qualitätsmäßig sortiert ist, sondern ich einfach mal 10 Filme aufgeschrieben habe. Und ich dazu sagen muss, dass ich mir fast sicher bin, wenn ich irgendwann mal reminisziere, ich denke, fuck, warum habe ich eigentlich den Film da gar nicht mit drauf gehabt? Der hätte es ja auch locker verdient.
Ja.
Und von daher ist diese Liste mit Vorsicht zu genießen.
Ja, also ich habe es jetzt auch sein gelassen. Ich glaube, wir hatten es in den letzten Jahren auch schon nicht mehr gemacht, dass wir da irgendwie eine Top 10 draus gemacht haben. Was ich sogar jetzt
versucht habe. Ich schon, letztes Jahr.
Ja, oder was ich vorletzt. Zumindest so versucht habe, ist so aus jedem Genre so irgendwie gefühlt mein Lieblingsfilm rauszunennen.
Science-Fiction-Filme im All, Science-Fiction-Filme auf der Erde und Science-Fiction-Filme in einem Paralleluniversum.
Genau, und Filme über Flugzeugträger.
Okay, oh, hä? Da bin ich ja gespannt. Das
ist ein uralter Running Gag. Aber fairerweise, ein Genre kommt da eh mal zu kurz und das ist Komödien, weil ich glaube in den letzten Jahren, entweder bin ich dem Humor komplett entwachsen oder ich bei mir passt es nicht mehr.
Pass auf,
den einzigen halt dich guten, fest. Lustigen Film, den ich gesehen habe, ja?
Ja, erzähl.
Guten, achso, den einzigen lustig guten Film, den ich gesehen habe und ich fand ihn jetzt nicht so gut, um ihn hier in die Top 10 aufzunehmen, war Christmas Office Party.
Okay, den habe ich nicht mal gesehen.
Ja, das ist halt, der war halt an sich solide und der hat es halt geschafft, nicht so irgendwie vulgär zu werden. Ja, was in letzter Zeit irgendwie sehr viele Komödien gemacht haben. Und das war irgendwie am Anfang noch lustig, aber jetzt, wenn man ja so gefühlt jeden vulgären Joke schon irgendwie 10-mal gehört hat und es irgendwie immer nur noch um mehr geht, war Christmas Office Party halt irgendwie in derlei Hinsicht noch relativ harmlos. Besonders hervorheben möchte ich an der Stelle auch nur irgendwie die also zwei besondere Rollen. Eine, und das ist halt so ein bisschen so ein Spin-off, eine so eine Frau, die eine, ich habe leider ihren Namen vergessen, aber die spielt so, Besitzerin eines Escort-Rings, ja, also so für Prostituierte. Und an einer Stelle, wo die sich unterhalten, gibt es echt eine der, fand ich, witzigsten Szenen, die ich je gesehen habe. Denn die spielt halt die Rolle so, wie man sich eher so einen klassischen, wahnsinnigen Pimp vorstellen würde. Mit einer großen Waffe und so einer Pelz, so einem Pelzmantel und so. Und an einer Stelle sagt die so irgendwie, ja, wenn ich mein Geld nicht bekomme, ja, dann kann alles Mögliche passieren. Was kann dann passieren? Und fuchtelt halt mit dieser Desert Eagle so rum und hält das dann halt so quasi der Person gegenüber so an den Kopf, dann dreht die ihre Waffe so nach rechts und hält das so irgendwie ihrem Partner, also eigentlich jemand, der auf ihrer Seite steht, an den Kopf und dann zum Schluss hält sie sich die Waffe selber an den Kopf und zuckt so mit den Schultern. Das ist ziemlich
ist es, gut. Wer spielt die Rolle?
Ich kenne leider den Namen der Schauspielerin nicht. Eine Frau. Ich kann es einschränken auf eine weiße
die,
Frau.
Wie heißt sie nochmal, die gerade immer den Sean Spicer spielt?
Nee, es ist nicht Melissa McCarthy.
Okay, das hätte mich gut gepasst. Ich habe übrigens gerade nebenbei mich totgelacht, weil ich auf Facebook hier so aus so einer Game Show aus den 70ern so ein Meme sehe, wo einer fragt, real or fictional name of a famous Willy? Und dann sagt so ein Typ mit so einem Lockenkopf und so einer geilen 70er-Jahre-Brille, sagt, Willy the Pooh.
Großartig. Ja, das erinnert mich an die Antwort auf die Frage, ab dem wievielten Monat sieht man, dass eine, oder ab welchem Monat sieht man, dass eine Frau schwanger ist, und die Antwort darauf war September.
Ich hab noch eins. Da ist der, wie heißt das nochmal, Glücksrad? Wo man diese Buchstaben?
Ja, ich kaufe ein E.
Da ist Leerzeichen, ISH, ja, und dann nächste Zeile, L. Und drei Leerzeichen. Und ihr fragt. Also die richtige Antwort wäre übrigens Wishlist.
Wishlist,
gewesen,
okay, ja.
Und ihr fragt Fishlove.
Ja, ganz gut.
Noch ein.
Okay.
Name something you feel before you buy it.
Sagt er, und die Antwort wäre darauf Apfel oder so, wenn man ihn andrückt.
Excited.
Oder so.
Also, okay. Ah, ich könnte es ewig weitermachen. Something you might buy that could turn out to be phony. Und er so, a horse. Scheiße. Okay, wir machen weiter. Ich möchte kurz zum Thema Komödie. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe. Und ich mache mich damit wahrscheinlich unbeliebt. Habe ich was zum Thema Romantic Comedy gesagt?
Nein, noch nicht.
In den letzten Folgen?
Nein.
Und zwar, es ist auch übrigens jetzt wirklich kein Meisterwerk, aber ich finde, es gab mal eine Zeit lang, da gab es pro Jahr mindestens zwei Romantic Comedies, die auch wirklich diesen Namen verdient haben, also wo ein bisschen Romantic war, wo vor allem auch Comedy wirklich gut funktioniert hat. Das waren Zeiten, wo Meg Ryan noch sehr groß war, also ich weiß nicht, ob du diesen French Kiss kennst und diese ganzen Filme.
Ja, klar.
Auch die Hugh Grant Filme wie Vier Hochzeiten, ein Todesfall und Notting Hill und so, wo man wirklich Spaß hatte im Kino, und ich finde, die sind komplett von der Leinwand verschwunden und durch eben diese komischen Spoof Filme, die du dir auch noch anguckst, so diese Vampir-Verarschungsfilme und so, gewichen, oder eben diese Komödien, die mit ganz besonders vulgärem Humor punkten. Aber letztes Jahr gab es sehr wohl einen Film, der vielleicht nicht so grandios wie die Beispiele, die ich genannt habe, aber zumindest dieses Feeling hat aufflackern lassen. Und das war Bridget Jones.
Bridget Jones Baby oder so.
Genau.
Ja.
Wirklich, wirklich gab es so ein paar Szenen, die ich wirklich lustig fand. Also wo ich dachte, stimmt, diese Filme gibt es gar nicht mehr. Also ist mir auch übrigens erst durch diesen Film nochmal richtig bewusst geworden. So viel zum Thema Komödien und dass es keine guten gab. Ist auch irgendwie schade, wie bei den Oscars, dass Komödien es nie schaffen in unsere Listen eigentlich.
Ja, also ich gebe mir halt immer große Mühe, aber es waren halt wirklich nicht so viele gute dabei. Also ich gucke ja, guck ja sehr viele, wie halt zum Beispiel Bad Moms und so, aber die waren alle irgendwie nicht so dolle das letzte Jahr, aber
Guck mal, da ist gleich ein Film, den ich komplett vergessen habe, auf meine Liste zu machen, der es aber Bad echt Mums? Verdient hätte auf meine Liste. Nein, Nice Guys.
Ach ja, aber okay, gut, aber den habe ich jetzt nicht als Komödie gezogen, das ist mehr, also
würdest du mal,
ja, okay, er ist lustig, ja, er hat Humor, aber okay, oder frage ich mal andersrum, würdest du Lethal Weapon als eine Komödie sehen oder Fargo, oder ich meine, okay, die Vergleiche sind jetzt alle scheiße, aber ich meine,
allerdings
der Komödienaspekt ist da nicht in der Hauptrolle, er versucht ja immer noch ein ernster Thriller
Nein, also jetzt alle, Nice Guys ist wirklich eine, also es wird ja sogar, wie heißt dieses Typ nochmal, der Marsianer?
Ja.
The Martian ist ja auch eine Komödie.
Ja.
Wolf of Wall Street ist eine Komödie, die haben natürlich auch andere Sachen.
Gut.
Also Nice Guys, The Edge of 17.
Ja gut, also ich hätte die jetzt nicht als klassische Komödie eingestuft, sondern irgendwie als Dramödie.
Ich fand übrigens Love and Friendship, einen englischen Film, fand ich sehr geil. Da war ein Typ dabei, der hat so, also der alleine hat so gut gespielt, der spielt so einen Deppen in dem Film. Und zwar so überzeugend und nur deswegen lohnt sich's eigentlich, diesen Film zu gucken. Aber ich bin hier gerade neben Ghostbusters, Mike und Dave Need. Es sind auch echt keine. Ja, dann gibt's eben diese komischen Kevin Hart-Dinger, die natürlich alle so mehr so leidlich komisch sind.
Ja, aber und dann zum Beispiel würdest du sagen, dass Deadpool eine Komödie ist.
Ja.
Ah, okay. Ja, krass, okay.
Also ist natürlich auch ein Genrefilm, ein Superheldenfilm, aber Deadpool ist eindeutig lustig, oder?
Ja, also ich würde halt sagen, es ist halt ein Superheldenfilm mit viel Humor. So wie Lethal Weapon ein Actionfilm mit viel Humor ist. Aber ich hätte es halt trotzdem nicht unter Komödie eingestuft, denn dann halt sowas wie Office Christmas Party oder Bad Moms.
Ja, nicht, pass auf, Woody Allen-Filme zum Beispiel. Kaffee Society ist auch eine Komödie. Ich glaube, du stufst Komödie zu sehr auf diesen Karlauer-Dingern ab, die du so schätzt. Das ist ja
auch total unlustig.
Ja, aber Woody Allen-Filme sind alles Komödien. Also bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Aber gut, wir haben immer noch keinen einzigen Film genannt. Das wird wir sind schon eine halbe Stunde drin. Welchen denn?
The Christmas Office Space. Der Titel hat sich jetzt, glaube ich, in meinem Kopf schon 5-mal geändert. Er heißt, glaube ich, Christmas Office Party. Und ich nenne ihn immer Christmas Office Space, weil Office Space.
Ach, das war dein erster.
Nee, der ist eigentlich gar nicht in der Liste. Achso, so gesehen, nein. Keanu wäre zum Beispiel noch eine Komödie aus dem Jahr 2016 gewesen, die ich gar nicht so schlecht finde.
Keanu?
Hast du die nie gesehen?
Keanu?
Es geht um eine Katze, die Keanu heißt und die von einem Typen, geklaut wird, und zwar von dem drogendealenden Nachbarn. Und dann wird das ein seltsamer Film über eine.
Wie wird denn das geschrieben?
Wie Keanu Reeves. Weil Keanu ist irgendwie hawaiianisch und heißt irgendwie Freiheit oder so, keine Ahnung. Und dann wird das halt ein fast schon harter irgendwie sozialkritischer, keine Ahnung.
Ach, das ist mit diesen beiden schwarzen Comedians, wie heißen die
nochmal? Ja, Kyle und sowieso, ich hab's vergessen. Und es bleibt aber immer noch eine Komödie, aber irgendwie wird er an manchen Stellen erstaunlich ernst oder irgendwie zumindest erstaunlich robust, aber ja.
Kurze Frage, bevor ich völlig durchdrehe. Ist dieser Office-Space-Party-Action-Ding, ist das deine erste Nennung?
Nein.
Also, dann sollten wir sehr wohl, wir haben noch keinen Film genannt, unserer Top 10, mein Freund.
Du hast komplett recht, ja.
Die Chaos-Folge. Wollen wir mit einem Film beginnen, den wir, glaube ich, beide auf der Liste haben?
Ja, schieß los.
10 Cloverfield Lane.
Ach so, nee, 10 Cloverfield Lane, natürlich, den habe ich auf der Liste. Den fand ich wunderbar.
Ja, fand ich auch. Ich weiß nicht, ob ich dich dazu genötigt habe, den zu gucken, aber ich bin da rein damals.
Es kann vielleicht sein, dass du mir gesagt hast, hier, guck mal, der ist da oder so, und dann wusste ich davon vorher nichts. Das kann gut sein. Aber Cloverfield, also weiß ich nicht, dieser in diesem Universum, in dem das ja quasi spielt, den fand ich ja großartig. Auch wenn 10 Cloverfield Lane damit irgendwie gar nichts zu tun hat, ja, ist der Film aber toll. Ja, zum einen, wie die halt alle quasi quasi ihr Ende befürchtend in diesem Atombunker, nenne ich ihn mal, sitzen und von John Goodman irgendwie bewacht und gleichzeitig eingekerkert werden.
Und auch gerettet ein bisschen, also es ist ja diese komische... Ja,
genau, und du als Zuschauer irgendwie ständig nicht weißt, irgendwie ist er jetzt böse, ist er nicht böse, passiert draußen irgendwas, vertun die sich, meint er es gut und draußen ist nichts, oder meint er es böse und draußen ist nichts, oder meint er ist böse und draußen ist trotzdem was und so. Das lässt halt so viel...
Oder meint er es gut und draußen ist was.
Ja, genau. Das lässt halt so viel Spielraum auf. Ist toll.
Und es ist mal wirklich eine grandioses Kammerspiel, was zu keiner Sekunde langweilig wird. Diese Unsicherheit, in der man ist. Also muss dazu sagen, kurz, wer es nicht gesehen hat, es flüchtet am Anfang, oder wacht sie auf eigentlich? Das kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Nee, sie hat einen Unfall, glaube ich.
Ja,
sie und wacht dann und bei ihm auf. Und er ist ein sogenannter Prepper, nennt man sowas. In den USA ist das eine nicht selten vorkommende Sache, dass die, glaube ich, damals im Kalten Krieg ihren Anfang genommen hat, weil man Angst hatte vor der Atombombe und einem entsprechenden, wie nennt man das nochmal?
Ja, einen nuklearen Winter.
Ja, aber wie nennt man nochmal? Ja, egal.
Holocaust.
Genau. Und dass man dann eben sich so einen Bunker baut und da unten sich so einrichtet, dass man da auch länger leben könnte, möchte.
Genau, würde, und der hat alles. Der hat DVDs, der hat eine Glotze, der hat einen Stromgenerator, was zu trinken und was zu essen, Bier, und ist eigentlich ganz okay da.
Also für dich wäre das überhaupt gar kein Problem. Also du würdest das auch so machen. Also da müsste gar nichts passieren, weil wenn alles vorhanden ist, was du brauchst, dann warum überhaupt rausgehen?
Genau, das ist quasi wie meine echte Bude. Ja, denn ich wohne ja auch unterirdisch, nur halt, dass ich hier noch zwei Fenster habe, wo ich die Garagenanlage sehen kann.
Genau. Also
so kleine viereckige Dinger, wo die Katze durchpasst.
Es ist natürlich, muss man dazu sagen, dass in dem Film die ganze Zeit irgendwo Vergewaltigung in der Luft liegt. Was wirklich bedrohlich wirkt, weil sie ist nun mal eine Frau und ist da mit mehreren Männern eingesperrt und das ist so eine Bedrohung, die man als Mann jetzt nicht unbedingt kennt, aber wo man trotzdem Angst vor hat, und man merkt, dass das, man weiß auch nicht, ist der John Goodman einfach nur ein so ein bescheuerter Nerd, der halt sich das da gebaut hat für den Notfall, und jetzt, wo der Notfall eingetreten ist, so ein bisschen, naja gut, jetzt habe ich da halt Leute, die muss ich jetzt mit durchfüttern, aber dann bitte nach meinen Regeln, und dass er einfach so keinen menschlichen Kontakt gewohnt ist und deswegen nicht weiß, wie er sich verhalten soll, und dann teilweise eben ein bisschen strenger ist. Aber im Lauf der Handlung lernen wir verschiedene Sachen kennen und wissen wir auch mehr, gibt es draußen eine Bedrohung, eine Seuche oder was weiß ich was. Und ja, der Film überrascht gerade zum Ende hin und bleibt keine Sekunde langweilig, oder?
Nee, auf keinen Fall. Das mag ich halt an Filmen sehr, wenn du halt absolut nicht weißt, was als nächstes passiert. Das gesamte Setup, es bleibt halt viel zu erkunden. Das ist auch nicht unten nur irgendwie nur ein einziger Raum. Der hat halt quasi schon so eine richtige Mehrzimmeranlage reingebaut. Und keiner der Personen, der mitspielt, die kann man auch so wirklich 1A in irgendeine Stufe, in irgendeine Schublade packen. Denn auch so gefährlich John Goodman immer wieder ist, hab ich zumindest mal das Gefühl gehabt, ja, er meint es ja gut, ja, oder er denkt, oder man nimmt ihm ab, dass er tatsächlich eigentlich gerade was Gutes tut. Ja, also, dass er denkt, er tut gerade das Richtige. Ja, also, er ist ja nicht von sich aus böse, ohne jetzt so viel vorwegzunehmen, er denkt einfach, er macht das Richtige. Und das ist völlig glaubwürdig, und das macht das halt noch so viel spannender, weil man ja irgendwie die Verzweiflung und die Gedanken und die Hintergedanken bei all den Leuten versteht. Oder zumindest ich habe sie verstanden und immer gedacht, okay, ja. Punkt. Ah je.
Nee, ja, kann ich nur zustimmen. Wir müssen weitermachen. Ich finde, wir sind da einer Meinung. Hau du mal noch einen Film raus, den wir vielleicht auch beide gesehen haben.
Ach, oh, den wir beide gesehen haben. Warte mal. Hast du inzwischen Imperium gesehen?
Nee, aber es gibt einen Film, den hast du von Anfang an schon als sichere Nummer 1 gesetzt oder zumindest auf deine Top-10-Liste gesetzt. Da gab es auch noch eine Wette, die ich übrigens inzwischen mal einlösen müsste. Habe ich noch gar nicht gemacht.
Du meinst Warcraft?
Ja, hast du den gar nicht auf deiner Liste?
ich habe auf meiner Liste so 5, 6 Titel, die ich erwähnen wollte, die aber nicht zu den 10 besten.
Okay, und da gehört der dazu.
Ich muss es mit aufrechtem Haupt, muss ich gestehen.
Mit gesenktem Haupt, wenn überhaupt.
Nee, ich bin ja, man kann ja mal ruhig für was einstehen, ja, und dann auch halt einfach einsehen, dass man vielleicht von dem Moment ein bisschen getrieben war, ja, und ich habe es lange nicht wahrhaben wollen, aber Er ist wirklich nur ein normaler Fantasy-Film. Nicht ausgesprochen guter Fantasy-Film.
Okay. Wow. Okay, hätte ich nicht gedacht, also dass ich dich das nochmal sagen.
Hast du Manchester by the Sea gesehen?
Den Nein, will ich unbedingt sehen.
Okay.
Ist auch einer dieser endlos langen Liste von Filmen, die ich unbedingt sehen möchte. Dann
vielleicht Zootopia?
Aber hallo, habe ich den gesehen.
Hast du den auch auf deiner Liste?
Nein, aber ich finde ihn brillant.
Erstaunlich. Der ist doch wirklich gut gewesen.
Der ist, ja, ich sag doch, ich finde ihn brillant. Dann haben wir, glaube
ich, gemeinsam auf der Liste.
Aber da kann ich auch mitreden, weil Zootopia war ich mit meinen Kindern drin und es gab echt eine Szene, wo das ganze Kino, wo sehr viele Kinder waren, es war so eine Samstagnachmittagsvorstellung, alle zurückgeschreckt sind, also ein Jumpscare im Grunde. Und ich fand Zootopia war einer dieser Filme, dieser Animationsfilme, der mich ein bisschen so, Incredibles war der letzte, der mich so richtig komplett abgeholt hat, wo ich die Animation geil fand, wo ich die Geschichte geil fand, wo ich es lustig fand, wo ich es spannend fand. Der war gut. Aber rede du, es ist dein Film.
Ach so, ja, ich wollte eigentlich was ganz anderes, aber egal. Okay, Zootopia, worum geht's? Man muss sich eine Welt vorstellen, wo irgendwie alle Tiere miteinander zusammenleben, ja, und quasi die Fleischfressertiere, ja, die brauchen, also die reißen nicht mehr, also Wölfe reißen nicht mehr Hasen, weil sie genug andere Nahrung bekommen, die jetzt in irgendeiner Form und Weise halt nicht andere Hasen sind. Und jetzt auch nicht irgendwie Schweine oder so, ja. Der Punkt ist, die Welt, die quasi wie in einer Zeugen Jehovas Welt, ja, wie man, weiß nicht, wie man noch früher diese Wachturm-Titelseiten kannte, da lebten ja auch immer Löwen mit Menschen zusammen und so und alles war paradiesisch. So ungefähr ist es auch in Zootopia, also alle leben miteinander. Das, was halt dazu kommt, ist, dass natürlich alle Tiere auch ein gewisses Ich-Verständnis haben, also sie sind alle selbst erkennen, wie halt Menschen es im Moment nur sind. Und in dieser Welt leben sie halt alle zusammen und versuchen halt irgendwie ein normales Leben zu führen. Trotzdem ist es aber so, dass manche Tiere ganz einfach aus Körperbaugründen, sage ich mal, Jobs haben, die andere Tiere nicht haben. Also, keine Ahnung, Wölfe und Hunde eignen sich anscheinend besser als Polizisten und Bisons und so und weiß ich nicht, ich habe jetzt kein anderes gutes Beispiel, aber Hasen eignen sich halt eher für den Anbau von Karotten und Gemüse, ja. Genau darum geht's halt in dem Film. Es geht halt um einen Hasen, der halt auf die Idee kommt, Polizist zu werden, was halt sehr unüblich ist. Und dazu noch ein weiblicher Hase. Vielleicht spielt das noch eine besondere Rolle, aber eigentlich in der Welt ist das fast schon egal. Weil das traut man halt dem Hasen nicht zu, weil Hasen sind ja nun mal wenig autoritär und wenig furchteinflößend, ja. Und das muss wahrscheinlich ein Polizist sein. Aber sie macht das trotzdem und sie verlässt also ihre heimatlichen Gefilde irgendwo im Grünen und geht halt in diese große Stadt, die halt Zootopia, glaube ich, auch sogar heißt oder Zoo Central, keine Ahnung, wo halt alle Tiere viel mehr miteinander auf viel engeren Raum zusammenleben und hat halt die Aufgabe, einen Mordfall zu lösen. Das Ganze natürlich nur unter Widerstand der tatsächlichen Polizei oder der jetzt schon bestehenden Polizeitruppe, die halt absolut nicht leiden kann, dass da jetzt irgendwie so ein, weiß ich nicht, Außenseiterhase da jetzt irgendwie versucht mitzumischen. Das Ganze, merkt man schon, sorgt halt so für Spannungen, die vielleicht aus der Realität irgendwie zu erkennen sind. Punkt. Weiterhin geht es dann darum, diesen Mordfall und ein dahinter hängendes Komplott, der auch so ein bisschen die Regierung mit einspannt und so aufzulösen. Punkt. Und das ist quasi der Aufbau des Films. Es ist also alleine von dem Aufbau des Filmes, ja, wenn man den jetzt, keine Ahnung, in die 50er zurückversetzen würde und das wäre jetzt das erste Mal eine Frau in der Polizei von Los Angeles oder so, dann würde dieser Film auch vom Aufbau her mit Menschen irgendwie Sinn machen, ja? Also wenn man sich dieses ganze Fantastische mit den Tieren mal wegdenken würde. Das ist schon mal sehr gut bei Zootopia, finde ich. Weiterhin, und das ist halt eine Sache, die ich halt selten selten in solchen animierten Filmen vermisse oder die ich halt häufig in solchen animierten Filmen vermisse, ist, dass sich es auch gelohnt hat, das Ganze zu animieren. Ja, also es macht halt Sinn, irgendwas, dass das halt quasi gezeichnet oder weiß nicht, animiert ist, weil in der Realität könnte man das nicht so einfach machen. Ja, also in der Realität ist es sehr schwer, eine Stadt zu bauen, die einen Stadtteil hat, der nur für Insekten ist oder sehr, sehr kleine Tiere und einen anderen Stadtteil hat, der halt für keine Ahnung, Buffalos ist, ja. Aber dadurch, dass das halt alles animiert ist, ist halt sehr viel Platz für technische Spielereien und Freiheiten. Alles in allem steckt in dem Film noch sehr viel Humor. Die Story ist solide, die Charaktere sind glaubwürdig, weil dieser Hase, der bekommt unter anderem Support von einem, wie soll man das sagen, eher shady Fox, ja, also irgendwie ein Fuchs, der halt irgendwie so ein bisschen also das ist immer im amerikanischen Hustlen, ja, also glaube ich zumindest, also irgendwie Sachen tun, die so am Rande des Legalen sind, um halt so ein bisschen Kohle zu verdienen, ja, und das ist halt dieser Fuchs-Charakter und quasi ein ungleiches Paar, ja, sie Polizistin und sehr auf Law and Order und er halt irgendwie, ja, ich versuche hier selber durchzukommen und das gibt halt dem Film irgendwie sehr viel Spaß und Spannung, Abwechslung und so weiter und macht echt Spaß zu gucken und wenn man, weiß ich nicht, einen Film tatsächlich gucken will, der halt so computeranimiert ist und, weiß ich nicht, für die ganze Familie, ja, dann Zootopia oder Zoomania, wie er eigentlich im Deutschen heißt, großartig.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Dann mache ich mal gleich weiter
mit dem nächsten Film. Eine Tour de Force der Erklärung von Zoomania.
Nee, war ja gut. Und ich hatte ja vorher schon gesagt, dass er mir gut gefallen hat. Ich habe von dem Regisseur Chan-Wook Park, den alle von Oldboy kennen, hat endlich wieder einen Film gemacht mit seinem Hauskameramann. Was er aber verfilmt hat, war, er hatte sich schon sehr früh gesichert, ein englisches Buch, glaube ich, war es. Und zwar The Handmaiden. Und er wollte das auch seinen ersten Film werden lassen, den er in Europa spielen lässt, hat dann aber erfahren, dass die BBC so eine Miniserie gedreht hatte und hat das Ganze dann ins Korea der, ich weiß gar nicht in welchem Land, irgendwie in den 30er Jahren, also unter japanischer Besetzung spielen lassen. Die Geschichte ist, dass eine Handmaiden, also eine Bedienstete, zu einer reichen Frau geschickt wird und sie aber eigentlich eine Betrügerin ist, die zusammenarbeitet mit einem anderen Betrüger und sie wollen eigentlich praktisch sie so weit bringen, dass sie sich in diesen Betrüger, der sich vortut, glaube ich, als Graf oder so, verliebt, um dann sie für wahnsinnig erklären zu lassen und sich den Reichtum aneignen zu können. Des Weiteren lebt sie, ich weiß nicht, ob es ihr Onkel ist, glaube ich, sie Onkel, im Haus ihres Onkels, der so einen Fetisch hat, dass er sie regelmäßig so dirty Geschichten vorlesen lässt für andere, für sich und andere reiche Männer, die dann zuhören. Das ist wahrscheinlich so Porno der 30er Jahre. Und also der 1830er, habe ich 1930er gesagt? Ah, nee, spielt 1930ern. Lustigerweise ist Klamotten und Architektur auch so eine Mischung zwischen England und Japan bzw. Korea. Der Film, in dem Film werden auch beide Sprachen gesprochen, was man übrigens als Nicht-Kundiger echt nicht auseinanderhalten kann, was ich bis zu diesem Film nicht wusste. Ich habe ihn im Original mit Untertiteln gesehen. Und jetzt, das, was den Film wirklich unglaublich macht, ist nämlich, also in unglaublich gut, ist, dass der Film in drei Akten erzählt wird und die ersten beiden Akte eigentlich genau dieselbe Geschichte erzählen. Also ich meine auch vom Zeitfenster, ja, und von den Geschehnissen. Aber wenn man den zweiten Teil gesehen hat, man einfach Sachen sieht und mitkriegt, dass es die Geschichte und alles sich komplett dreht. Komplett. Also man sieht eigentlich, man sieht, wie gesagt, man sieht denselben Zeitabschnitt, dieselben Personen und alles, aber man sieht es im zweiten Abschnitt aus anderen Perspektiven und kriegt Wissen mit, was man vorher nicht hatte, wodurch das Ganze dann unglaublich spannend wird und im dritten Teil das Ganze dann hochkocht. Und das war wirklich toll gemacht. Die Kamera ist immer so ein bisschen bedrohlich, düster. Die Schauspieler sind unglaublich gut und während ich im ersten Drittel des ersten Drittels noch dachte, oh, das könnte eventuell ein langweiliger Filmgenuss werden, gerade weil ich die ganze Zeit auch Untertitel lesen muss nebenbei, war ich ab Ende des ersten Drittels verkauft, als dann praktisch dieselbe Geschichte wieder anfing, aber dann komplett eine andere Wendung nahm, beziehungsweise einfach ja durch mein Täterwissen oder wie auch immer man das nennen will, war ich restlos begeistert und habe das dritte Drittel komplett genossen und bin wirklich sehr begeistert und ich weiß nicht, ob der in Deutschland schon läuft oder lief oder wie auch immer, aber Oldboy ist ja ähnlich grandios und es ist einfach toll, dass es neben Hollywood eben noch Menschen gibt, die weltweit, also die Sprache des Films hat einfach keine Grenzen und wird überall verstanden. Und daran merkt man eben, dass wir doch alle gleich ticken und über kulturelle Grenzen dieselben Stoffe bewegen und interessieren und einfach vom Erzählerischen her und von der Bildgewalt her ein Meister ist, der gute Chan Wook Park.
Ja, klingt gut. Also war jetzt nicht ein Film, den ich jetzt irgendwie auf meiner Liste hatte, als muss ich unbedingt sehen, aber ich glaube auch nicht, dass der es so quasi in die normalen Kinos schafft, behaupte ich mal ganz böse. Aber klingt gut. Also würde ich mir angucken.
Solltest du dir angucken. Ich bin gespannt, was du davon hältst. Dann mach doch du mal mit dem nächsten Film weiter, Schatzi.
Ja, Schatzi, ich befürchte, dass du da dann zumindest ein bisschen weghören müsstest. Denn ich hatte mich jetzt eigentlich so quasi, weil ich sonst immer das Problem habe, dass ich immer die guten Filme so zum Schluss nenne, habe ich mir eigentlich dieses Mal vorgenommen, dass ich die guten Filme eher am Anfang nennen wollte. Und einer von diesen guten Filmen ist halt Nocturnal Animals. Den würde ich fast sagen, war einer der besten Filme, den ich 2016 gesehen habe. Und ich glaube, den willst du sehr gerne noch sehen, richtig? Mhm. Okay, gut, dann...
Das ist der Gyllenhaal-Film, oder?
Gyllenhaal. Ja, genau. Und vor allen Dingen der Amy Adams-Film. Amy Adams, meiner Meinung nach irgendwie... manchmal, ich weiß nicht, sowas irgendwie aus so alten Shows wie Letterman und keine Ahnung, Conan O'Brien, wenn dann so Schauspieler vorgestellt werden, dann fällt häufig so dieser Satz, the hardest working man in town, ja. Und damit wird dann irgendwelche Schauspieler vorgestellt, die irgendwie eine besondere dicke Filmografie haben. Und das ist zumindest ein Satz, der meiner Meinung nach auf Amy Adams zutrifft, ja, denn sie ist definitiv, also alleine bei den Oscar-Nominierungen hat sie ja, glaube ich, in 3 unterschiedlichen Filmen mitgespielt und sie schafft es ja, glaube ich, auch auf irgendwie 3 oder 4 Filme pro Jahr. Ja, das sind halt nicht keine kleine Produktion, sondern
American schon, Hustle hat die auch mitgespielt, oder? War das nicht die?
Ja, also ich kannte sie am meisten, und das klingt vielleicht lächerlich, aber ich kannte sie am meisten aus dem Muppets-Film. Also nicht den letzten, sondern den davor.
Carstens kleine Welt.
Ja, weil da hat sie halt auch gesungen, ja. Unter anderem ein paar super catchy Tunes. Ja, also der Muppets-Film hatte übrigens den Soundtrack, wie ich erst viel später festgestellt habe, von einer Gruppe, die auch eine Fernsehserie hatte, irgendwie The Flight of the Orchids oder so. Ich hab's vergessen. Egal. So oder so, zurück zu Nocturnal Animals. Nocturnal Animals ist erstmal ein sehr kleiner Film, muss man dazu sagen. Ja, der hat auch irgendwie nur 20 Millionen oder so gekostet und ist jetzt keine Bombastproduktion. Nocturnal Animals hat eigentlich eine einfache Geschichte, obwohl, nein. Nocturnal Animals hat eigentlich gar keine einfache Geschichte. Denn tatsächlich werden zwei Geschichten erzählt. Also die Hauptgeschichte, die quasi in den ersten 5 Minuten passiert, die kann ich ruhig anreißen.
Ich habe echt Angst, dass du das so übel spoilerst für mich. Nee,
das passiert in den ersten 5 Minuten, keine Sorgen. Amy Adams ist eine erfolgreiche Frau. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Job sie hat, aber lebt zumindest sehr luxuriös mit einem Ehemann oder ich glaube einem Mann, den sie bald heiraten wird, zusammen oder heiraten will zusammen und bekommt eines Tages ein Paket. In dem Paket ist ein Buch und das passiert immer noch in den ersten 5 bis 10 Minuten, also keine Sorge, in dem Buch mit dem Titel Nocturnal Animals. Nocturnal Animals, dieses Buch, das ihr dann liest, ist ein Roman oder ein Theater, ich glaube, ein Roman, das von einem ehemaligen Freund von ihr geschrieben worden ist. Und mehr spoilere ich nicht, das passiert in den ersten 5 Minuten. Der Film hampelt sich dann so durch, dass immer wieder die Welt zwischen dem Buch, was sie sich halt gerade liest, das quasi wie in der unendlichen Geschichte, so kann man, um ein anderes Beispiel zu nennen, ja, wird halt das immer wieder gezeigt. Also das, was sie liest, siehst du als Zuschauer quasi als Film. Verstehst du, wie ich das ungefähr meine?
Ja.
Ja, okay. Und dann immer wieder geschnitten mit dem, was in der Realität passiert. Das, was sie liest, dieser Roman, Nocturnal Animals, ist unglaublich hart. Ist ein unglaublich harter Thriller, der auch brutal und unglaublich gut gespielt wird. Und das wird ab Minute 1 klar. Also, das ist nicht trocken und definitiv nichts für schwache Gemüter. Wenn du brutale Filme nicht magst, guck dir Nocturnal Animals nicht an. Der Film ist hart in der Beziehung. In der Beziehung, was diesen Roman angeht. Das, was außerhalb des Films passiert, ist auch ziemlich...
Ist des auch Romans ziemlich passiert, mies. Meinst du?
Bitte was?
Des Romans passiert.
Ja, genau, stimmt. Was außerhalb dieses Romans passiert natürlich, ist auch ziemlich hart. Aber nicht brutal. Doch auch brutal, aber keine körperliche Gewalt. Er ist anders brutal. Eine emotionale Gewalt. Und alles in allem ein unglaublich guter Film. Um noch eine Sache da herauszuheben, ähnlich wie in Hell or High Water gibt es in Nocturnal Animals einen Ermittler, also so ein Sheriff oder ich weiß gar nicht, ob er Sheriff ist oder Marshal oder so, die ganzen coolen, Polizisten in den USA, die haben ja immer irgendwie mal einen coolen Namen, einen coolen Titel, ja, da ist ja keiner irgendwie Oberkommissar oder so, ja, die sind irgendwie entweder Marshals oder Sheriffs oder so und der wird gespielt von Michael Shannon und Michael Shannon ist so ein, der, ich weiß gar nicht, der ist so ein Typ, der kriegt das so rüber, der spielt so phlegmatisch und stoisch und mit so einem fetten Südstaaten-Akzent und einer eiskalten Miene und so, Wahnsinn. Also das macht schon alleine diesen Film teilweise aus. Und alles in allem kommt ein, fand ich, so grandioser Film dabei heraus, dass ich zum Ende echt gedacht habe, wow, Wahnsinn. Und dadurch, dass du halt ständig diese zwei Erzählebenen hast, wo keine davon langweilig ist. Ja, also man könnte ja noch fast sagen, wie jetzt hier dieses blöde Beispiel mit der unendlichen Geschichte hernimmst, diese Hintergrundgeschichte von dem Jungen, der im Dachboden irgendwie dieses Buch liest, ist relativ boring. Aber die Nocturnal Animals Geschichte außenrum ist auch ziemlich gut. Und alles in allem Wahnsinn. Und warum der zum Beispiel in den Oscars nicht so hoch beworben worden ist wie La La Land oder Moonlight oder so, kann ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehen. Für mich war es mit der beste Film 2016. Ich würde gerne mit dir über viele Details des Films sprechen, aber ich bin nett und verrate nichts und sag dir einfach mal, ich meine, im Moment gibt es ihn doch bestimmt schon irgendwie für 3,99 im Google Play Store, so alt wie der jetzt schon ist.
Nee, gibt's noch nicht.
Also echt nicht?
Auf iTunes gibt's den, glaube ich, noch nicht.
Interessant davon noch, ja, was man noch sagen kann, gemacht wurde das von einem Typen, der Tom Ford heißt, ja. Und Tom Ford ist eigentlich kein Filmemacher. Das ist das Lustigste daran. Der macht eigentlich Mode. Und wie der zu so einem Film kommt, völlig unklar. Aber Applaus auf den nächsten Film, der wahrscheinlich in 20 Jahren wieder rauskommt, werde ich mich auch schon drauf freuen.
Ja, bin ich auch gespannt. Ich will den auch unbedingt sehen. Ich ärgere mich auch. Es war einer dieser 1000 Milliarden Filme, die ich verpasst habe und die ich noch nachholen muss. Wiener.
Ah, ist das nicht eine Dokumentation?
Ja.
Ah, okay.
Anthony Wiener, ein aufstrebender, hoffnungsvoller Politiker aus New York, der für die Unterklasse kämpft und dem eine große Karriere prophezeit wurde, hat irgendwann einen dicken Skandal am Arsch, weil irgendjemand ihn an die Öffentlichkeit tritt, weil er Penisfotos von sich verschickt hat.
Ja,
obwohl er verheiratet war. Und diese Doku folgt ihm und ist immer an seiner Seite, ja. Und auch an der Seite seiner Frau. Anthony Weiner hat auch jetzt übrigens, was in dem Film natürlich nicht mehr vorkommt, aber hat eine dicke Rolle auch im Wahlkampf in den USA gehabt, weil er wieder irgendwie bei ihm E-Mails von Hillary gefunden wurden oder hast du keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist seine Frau auch hat eine wichtige Rolle gespielt, wenn nicht die wichtigste, im Wahlkampfteam von Hillary Clinton. Und das Krasse an dem Film ist, dass man eigentlich an Anthony Wieners Seite ist und er eigentlich so ein schlagfertiger und auch, ein typischer Politiker natürlich, aber doch, man kann ihm nicht absprechen, eine gewisse Charismatik auszustrahlen, ja, ein gewisses Charisma zu haben. Und trotzdem ist es so, dass er dann so ein bisschen verlegen tun muss oder halt sich nicht erklären kann natürlich. Das ist natürlich hochpeinlich und er sagt, es ist mir so peinlich und seine Frau ist schwanger und sie haben auch irgendwann ein Kind und man hofft, dass er rehabilitiert werden kann und dass diese Geschichte hinter ihm ist und man hat viele Taxifahrten mit ihm und begleitet ihn zu Interviews und kriegt mit, wie sauer er ist und alles und dann passiert es auf einmal wieder, während die Doku dabei ist, dass wieder irgendeine, übrigens eine extrem unsympathische Frau, die eindeutig das genießt, ihn auflaufen zu lassen, an die Öffentlichkeit geht mit neuen Fotos. Und das ist natürlich, also es gibt Fremdschämmomente, ja, in Filmen und Dokus, aber das ist wirklich ungeschlagen, nachdem man praktisch den halben beziehungsweise dreiviertel Film damit beschäftigt ist, diese Katastrophe versuchen glatt zu bügeln, ja. Also man fragt sich auch, wie groß muss der Drang sein, seine Nille in die Welt zu schicken, dass man dieses Risiko überhaupt noch eingeht. Und das ist schon faszinierend mitzumachen.
Wie wahrscheinlich ist das, dass das einem zweimal passiert, ne?
Wenn man ein sehr berühmter Politiker ist, 100% hätte ich ihm sagen können. Er hätte mich anrufen können.
Ja. Mich anrufen können, ja.
Ich hätte es ihm sagen können. Das nächste Mal, Anthony, ich glaube nicht, dass du nochmal irgendwie einen Ruf bekommst, den du beschädigen kannst. Aber es ist echt ein. Es gab viele gute Dokus. Es gab auch den My Scientology-Film von Louis Theroux.
Ja, aber noch kurz dazu gesagt, an sich hat er ja Glück gehabt. Denn ich, ehrlich gesagt, wusste nicht, dass ihm das zweimal passiert ist. Ich kannte nur die erste Geschichte und ich wusste das mit den E-Mails.
Aber in der ersten Geschichte ging es ja auch schon um viele Fälle.
Ja, genau. Und dass ihm das dann später nochmal passiert, ja? Oder was
heißt, guck dir bitte den Film an, es ist ein Genuss. Also es ist ein bisschen makaber natürlich, aber man kommt nicht um, also bei solchen Sachen, ja, ist es generell so, egal wie bizarr das ist ähnlich wie mit so OJ oder was weiß ich was Dokus, dadurch, dass die Person im Mittelpunkt steht, personifiziert man sich auf irgendeine komische Art und Weise mit der Person. Und auch wenn man überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass man seinen Penis fotografiert und an irgendwelche Mädels schickt. Ich weiß nicht mal, ob die noch minderjährig teilweise waren, aber irgendwie hofft man für ihn, dass er da rauskommt. Und wenn dann irgendein Reporter, wenn es um wichtige politische Themen gibt, natürlich immer dann die Reporter nur an dieser einen Geschichte interessiert sind, dann regt einen das genauso auf. Aber es ist trotzdem so, dass man zwischen Schmerz und Belustigung das dann beobachtet, dass es nochmal passiert. Von daher, guck ihn dir an, es ist was Besonderes. Und wie gesagt, es gab auch noch die Louis Theroux Scientology, My Scientology Movie, der auch sehr interessant ist, weil er da eben so ein Casting macht und einen ganz interessanten Ansatz hat, wie man mal eine Scientology-Doku machen kann. Aber es gab eben auch schon diese, ich glaube, Cleared hieß die Scientology Doku im selben Jahr, glaube ich sogar, die auch sehr gut war. Und ich fand Wiener dann doch irgendwie faszinierender. Passt ja, ja. Übrigens auch, wie geil ist bitte, also er wird zwar mit EI geschrieben, aber wie geil ist das bitte, dass ein Film sich Wiener nennen kann. Und ich frage mich, ob die Macher sich nicht totgelacht haben, als sie dann überlegt haben, wie nennen wir den Film? Ach komm, wir nennen ihn Wiener.
Ja, ich muss sein. Also das ist echt zu lustig.
Also übrigens, der Film ist auch gespickt mit man kann die Stimmung zerschneiden, zu Hause bei denen immer wieder. Also man sieht immer wieder die Frau, auch an dem Tag, wo das rauskommt, die Frau von ihm, die dann versucht, gute Miene oder gar keine Miene zum bösen Spiel zu machen. Und wo man merkt, dass sie nervlich echt am Ende ist und er so, ja, scheiße, so in die Kamera guckt. Es ist kaum zu ertragen, aber das macht es vielleicht auch so gut.
Und da fällt mir gerade ein, ich würde unglaublich gerne mal so eine Hillary Clinton-Dokumentation über den Wahlkampf sehen. Ich glaube, dafür würde ich viel Geld bezahlen, um zu sehen, was da alles schiefgelaufen ist. Das muss Stoff für mindestens 5 Romane intus haben.
Ja, und vor allem, was ist mit wie gerne würde ich den Moment sehen, wo sie mitkriegt, dass Trumpeltier gewonnen hat.
Ja, das muss echt so irgendwie, unglaublich, es kann nicht wahr sein, ja, kannst du nicht ausdenken, das ist einfach zu absurd dann. Ja. Nee, aber warte mal, zu Scientology wollte ich noch sagen, ich habe auch von dieser Scientology-Doku gesehen, ich glaube, die gab es ja auch irgendwie auf Netflix oder so. Nee, die My Scientology.
Den Louis Theroux gab es auf Netflix. Okay, cool.
Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Zumindest hatte ich die da angeboten. Aber ich dachte schon wieder, ach, Scientology ist out. Ja, ich dachte, da glaubt eh keiner mehr dran, ja, nach der ganzen South Park-Nummer oder so. Aber nee, hätte ich nicht.
Achtung, Entschuldigung, liebe Leute, das ist Carstens Wahrnehmung und Carstens Welt nach der South Park-Nummer.
Ja, aber
es wurden 1000 Bücher geschrieben, es gab Skandale, es gab Enthüllungsfilme, aber South Park, das war für Carsten, das, wo er dachte, wie jetzt immer noch?
Ja, jetzt müsste eigentlich jeder Bescheid wissen. Nee, gebe ich dir recht. Es gab hier noch ein dickes Interview mit der Lea Remini, die ja irgendwie sehr, sehr offen ausgestiegen ist. Und zuletzt habe ich davon noch wieder was gehört, weil die sich tatsächlich im Super Bowl dafür Millionen und Abermilliarden so einen Werbespotplatz gekauft haben. Also da scheint ja immer noch Kohle da zu sein.
Ja.
Abgefahren.
Ja, die Scientology ist mächtig und in Amerika oder in den USA, übrigens in Europa ja genauso, es gibt immer noch
massiv. War da nicht irgendwas mit München, dass da irgendwas unterwandert war? Irgendwie so was ganz Komisches, irgendwie so ein Museum oder so?
Kann gut sein.
Ich will hier nicht angeklagt werden, alles nur Spekulation, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube...
Ja, Telefonstreich, aber ich kann dir sagen, dass das... in Amerika, dadurch, dass es als Glauben registriert ist, es dadurch auch die Leute generell sofort sagen, nein, nein, das muss man tolerieren und das da, ja, die haben einfach eine große Macht da. Schau dir mal The Master an, ist echt guter Film übrigens.
Ja, okay.
Der so zwar nichts beim Namen nennt, aber so ein bisschen die L. Ron Hubbard Geschichte sich selber so nacherzählt. Nächster Film bitte.
Ja,
Scheiße, okay. Mann, wir schaffen das nie im Leben.
Ja, okay, ich mach schnell. Aber ich würde gerne noch einen Film hier, von den ganzen anderen Filmen, die ich hier auf meiner Liste habe, was ich, Imperium und so weiter, die ich, glaube ich, auch schon mal ein bisschen erwähnt hatte und Arrival und so, kennt man ja alles. Ein Film, über den ich, glaube ich, noch nie gesprochen habe und über den man auch, glaube ich, nichts mitbekommt, wenn man danach nicht explizit sucht, ist A Monster Calls. Hast du A Monster Calls gesehen? Habe ich dir davon schon mal
jemand erzählt? Warum kommt mir das so bekannt vor? Warte mal ganz kurz.
Also Monster Calls, ich kann dir erzählen, wie ich an den Film rangekommen bin, ja. An den Film bin ich rangekommen über das Cover. Auf dem Cover ist ein Baum zu sehen. Also so.
Ach, der läuft gerade hier im Kino.
Ach, oh, krass, okay. Ist ein, und die Hand, der ist doch schon irgendwie im Sommer letzten Jahres, oder? Na.
Also, ich sehe hier gerade 6. Januar 2017 USA.
Ja.
Also er ist 2016 gedreht worden, aber vielleicht war er auf Pirate Bay früher und du bist rein. Ich guck mal kurz, was Monster Calls deutscher Filmveröffentlichung macht. Erzähl du mal.
Ja, egal. Also kurzum, als ich von diesem Film gelesen habe, ja, habe ich das Cover gesehen und auf dem Cover, ja, sieht man irgendwie einen Baum, ja, und einen Jungen. Und ich habe gedacht, oh, geil. Schön, weiß ich nicht, ein entspannter Film, ja, irgendwie so eine Fantasy-Nummer, ja, keine Ahnung, Wild Beasts and Where to Find Them, ja, so habe ich mir das vorgestellt, irgendwie so eine ganz entspannte Fantasy-Geschichte, nee, also überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich ja nicht so nah am Wasser gebaut, ja, oder irgendwie schnell verstört oder so. Aber A Monster Calls hat es mal wieder geschafft, irgendwie simple Probleme so dramatisch darstellen zu lassen, dass ich gedacht habe, ach du Scheiße, was für ein unendlich trauriger und herzzerreißender Film. Also okay, Monster Calls, worum geht es? Es geht um...
Mal ganz kurz, es kommt am 4. Mai, kommt er in die deutschen Kinos, hier läuft er schon und er hat seine Weltpremiere im September 2016 gehabt. Ich weiß nicht, was du geträumt hast letzten Sommer.
Tausendprozentig gab's den schon im Play Store oder bei ich bild mir das doch nicht ein.
Er hat der Film hat am 9. September, ich bin hier gerade bei Wikipedia, 2016 ja, im Rahmen des Toronto International Film Festivals seine Premiere gefeiert. Am 23. Dezember kam der Film in ausgewählte US-amerikanische Kinos und wird ab 4. Mai 2017 in deutschen Kinos zu sehen sein. Den also hier läuft das seit ein paar Wochen.
Den gibt es schon bei iTunes.
Bitte?
Den gibt es schon bei iTunes.
Vielleicht die alte Version. Es gab nämlich 2011 schon mal ein Monster Calls.
Nee, also ich habe die gesehen von dem Typen, und das wollte ich gleich als interessante Storybit erzählen, mit Sigourney Weaver, mit Felicity Jones, digital gibt es den zum Runterladen bei iTunes und ich werde, wenn ich jetzt nach Play Store suche, da auch.
Ich sehe hier das Album... Audiobook, ich sehe keinen Film bei mir hier. Also es kann nicht sein.
$8.99, 109 Reviews.
Ja, das ist Album, ist doch nicht der Film.
Nein, das ist der Film, 108 Minuten. Das Album ist doch nicht 108 Minuten lang. Mit Trailer davor unter der Abteilung Movies und TV im Google Play Store.
Komisch. Naja, es ist ja ein internationaler Store, nehme ich mal an. Aber in Deutschland kommt er mal ins Kino für alle Zuhörer. Ist ja auch scheißegal.
Ja, erzähl okay, von dem Film. Pissegal. Kurzum, wenn er erst mal ins Kino kommt, super, dann habt ihr jetzt quasi noch den Hintergrund. Also okay, Sigourney Weaver spielt damit, Felicity Jones, das ist ja diese weibliche Hauptdarstellerin aus Rogue One gewesen. Wahrscheinlich auch noch aus vielen anderen Filmen, die mir gerade nicht einfallen, wie Texas Buyers Club und so.
Buyers Club.
Ja, genau, okay.
Was spielt die damit? Egal.
Ich weiß es nicht. 12 Years a Slave vielleicht, alles so Filme, die ich nicht gesehen habe. In dem Film geht es darum, dass es einen Jungen gibt, der von seinen Mitschülern gehänselt wird, weil er immer so ein bisschen seltsam ist. Und Warum ist er so ein bisschen seltsam? Ja, hauptsächlich vermutlich, weil seine Mutter ein bisschen seltsam ist. Die Mutter, die ist irgendwie so, weiß ich nicht, so leicht alternativ angehaucht. Die leben irgendwie in Schottland oder in England oder in Irland, keine Ahnung, in so einem Haus auf dem Hügel fernab der Zivilisation. Alles wirkt so ein bisschen altertümlich und die Mutter ist immer so ein bisschen komisch. Und der Junge, der träumt halt, der hat halt einen Albtraum und ob das ein Albtraum ist, weiß man gar nicht. Und in diesem Traum wird ein großer Baum, der in einem Friedhof steht, der nicht weit von seinem Haus entfernt ist, lebendig. Und er besucht ihn. Und der Baum wird gesprochen hier von dem, jetzt bin ich so raus. Hier der Typ, der auch in Taken mitgespielt hat hier. Ich weiß nicht, wer sie sind, aber ich habe ein Set an Fähigkeiten und Liam Neeson natürlich. Danke, Philipp. Liam Neeson hat halt eine sehr tiefe und bedrohliche Stimme, ja. Und der Baum sagt dann halt zu diesem Jungen, ja, ich werde dir jetzt vier Geschichten erzählen, ja. Nee, Entschuldigung, drei Geschichten, ja. Ich werde jetzt eine bestimmte Anzahl von Geschichten erzählen, eine Zahl zwischen 3 und 4, die Begründung sage ich mal nicht. Und zum Ende erzählst du mir deine Geschichte. Ja, dieses Fantasy-Setup macht das alles schon unglaublich interessant. Und es ärgert mich so sehr, dass ich da gar nicht so tief drauf eingehen kann. Verdammte Axt. Darf ich spoilern wie ein Weltmeister? Wirst du ihn gucken?
Ich wollte ihn schon gucken, ja.
Ja, okay, gut, dann spoilere ich nicht. Gut, okay. Also kurzum, dieser Junge...
Also auch alle unsere Hörer wollen vielleicht im Mai ins Kino gehen.
Ja, oder ihn sich jetzt sofort im Play Store angucken. Aber egal. Was soll ich gerade sagen? Egal. Zumindest dieser Junge, der schafft es halt... Dieser Baum, der schafft es halt, diesen Jungen so ein bisschen an den Rande seines Wahnsinns und zu bringen. Und es ist ein unglaublich trauriger Film. Überraschend, dass das ein Kinderfilm ist. Mit ziemlich guten Bildern, einem unglaublich guten Hauptdarsteller und top in Szene gesetzt, also dieser kleine Junge, und top in Szene gesetzt von einem Schauspieler, der jetzt bald Jurassic World 2 macht, von einem Regisseur, der bald Jurassic World 2 macht, worauf ich mich dann schon doppelt drauf freue. Und insgesamt ein Film, der sehr viel Spaß macht und wahrscheinlich hast du keine Ahnung, worum es geht jetzt, außer und keiner, der zugehört hat, außer um einen Baum, der mit einem Jungen spricht und dass der Film ein wenig traurig ist. Und das ist alles, was man darüber wissen muss.
Ich habe mir lange überlegt, ob ich den angucken soll, weil er hier nämlich auch gleichzeitig in mehreren Kinos gestartet ist, in 3 Stück in Utrecht alleine.
Ja, guck ihn dir an, sogar. Der ist hart. Ich fand ihn hart.
Ich finde, ich habe mir den Trailer anguckt und habe gedacht, oh Gott, der riecht so extrem nach irgendwie Imaginary Friend und Junge und
habe ich auch gedacht. Ich habe halt gedacht, oh, okay, lustiges Fantasy-Abenteuer wie, keine Ahnung, The Iron Giant oder so, ja? Aber nee, gar nicht.
Der nächste Film, den ich nennen werde, ist Green Room, hast du den gesehen?
Green Room, warte mal, das war mit den Nazis und der Band, die halt von diesem Typen, die man auf so einer Nazi-Veranstaltung dann auftreten müssen.
Genau, hast du ihn gesehen?
Nein.
Nein. Aber du, in der Hauptrolle spielt der verstorbene Star Trek-Russentyp.
Ach, Chekhov.
Anthony Yelchin heißt der, glaube ich,
ja,
oder
genau.
So. Und die sind eben ja eingeladen, sind als Punk-Band irgendwie auf so einer Nazi-Veranstaltung und haben extrem Eier in der Hose, weil sie sich kurzfristig überlegen, dass sie auch so einen richtig krassen Anti-Nazi-Song gleich mal performen. Aber das ist gar nicht das, was so übel abgeht, sondern sie werden Zeuge eines Verbrechens und merken, dass sie bedroht werden oder dass es bedrohlich ist, die Situation, und verbunkern sich dann in so einem Backstage-Raum. Und man muss dazu sagen, dass diese Nazi-Klitsche, in der sie da sind, sehr weit außerhalb in irgendeinem Lagerhaus-mäßigen Ding irgendwo im Wald ist, sie nicht flüchten können, die Nazis alle gewaltbereit sind, also die Skinheads. Und dann trifft irgendwann auch wieder aus Star Trek, aber aus den alten Captain Picard ein. Und der ist so der Ober-Nazi, so der Befehlstyp. Und der versucht dann Verhandlungen zu führen und die da rauszuholen. Und das Ganze ist unglaublich spannend und bedrohlich. Übrigens, wenn ich parallel dazu noch einen zweiten Film nennen möchte, der ähnlich spannend und bedrohlich ist, dann möchte ich doch kurz Don't Breathe erwähnen, der es genauso hätte schaffen können auf meine Liste, wo drei Teenager bei einem blinden Mann im Haus einbrechen und er dann irgendwann sie jagt, statt andersrum. Hast du von Don't Breathe gehört, zufällig?
Der nagelt dann zum Schluss das Haus zu und also der Typ, der eigentlich erst, keine Ahnung, nicht so gefährlich wirkt, ist dann halt doch sehr gefährlich.
Genau. Und hat auch so ein paar What the fuck Momente und Mindfucks, beziehungsweise nicht Mindfucks, Twists. Also ja, aber Green Room hat mir gut gefallen. Ich meine, Nazis gehen immer, ne? Klar, Skinheads funktionieren ja, immer.
Kriegt man da nicht direkt wieder einen drauf, wenn man Skinheads und Nazis gleichsetzt? Ich bin da immer sehr vorsichtig.
Nazi-Skins wollte ich auch sagen.
Achso, Nazi-Skins. Ist das sowas wie Nazi-Kommunisten?
Nein. Okay. Nazi-Skins sind, also Skinhead ist natürlich eine Bewegung aus Jamaika oder aus der englischen Arbeiterklasse, die nichts Politisches an sich hatte, aber Nazi-Skins sind rechte Skinheads, so mit, ganz klassisch mit grüner Bomberjacke, hochgekrempelter Hose und irgendeinem Swastika-Tattoo auf dem Oberarm.
Fairerweise, also aus reinem Interesse, sind die heutzutage noch so?
Ich bin da kein Experte, nett, dass du mich fragst, aber ich glaube, dass sich die Nazi-Szene, es gibt natürlich noch solche, aber dass sie inzwischen so schlau geworden sind, sich eigentlich genauso anzuziehen wie die Autonomen oder da überhaupt nicht mehr aufzufallen. Ich muss da immer an so eine Reportage denken, wo so ein Typ mit so einem Krümelmonster-Kapuzenpulli und einem Seiten, so langen Haaren und der eher aussehe, als wäre er der etwas aufmüpfigere Schülersprecher einer Waldorfschule, irgendwie bei irgendeiner rechten Kundgebung Reden gehalten hat in diesem Aufzug. Sprich, ich glaube, dass es die noch gibt und dass du sie wahrscheinlich im Osten oder in entsprechend rechten Gegenden immer noch sehen wirst. Ich meine, du wohnst doch, kommst du aus Dortmund, da gibt es doch recht viele.
Ja, okay, aber fairerweise, ich wohne halt jetzt schon irgendwie 8 Jahre nicht mehr in Dortmund. Da gebe ich dir komplett recht. Also in Dortmund gab es halt den, weiß nicht, da gibt es, glaube ich, immer noch.
Den Adolf vom Ruhrpott gab es doch da, oder?
Das weiß ich nicht. Es gibt auf alle Fälle einen sehr netten Typen, in Anführungszeichen, der sich SS-Sigi nennt oder den man SS-Sigi nannte. Der ist tatsächlich auch irgendwie in den Stadtrat oder zumindest halt auf Kommunalebene wie soll man das sagen, in den Stadttag oder so zumindest geschafft hat. Und der definitiv, glaube ich, dann, jetzt wo du es sagst, den ich mir auch eher genauso forsche. Aber das ist halt doch schwierig, weil ich glaube, die hatten irgendwie alle auch so, irgendwie so eine starke Ultra-Fußball-Beziehung, wo ich jetzt nichts Falsches sagen will. Bitte?
Borussenfront.
Ja, das mag sein. Und deshalb weiß ich nicht, ob das dann schon wieder eine andere Untergruppe ist. Aber ja, Dortmund hatte oder hat vermutlich immer noch eine sehr starke rechte Szene, ja.
Ja. Ich habe es jetzt extra kurz gehalten, damit wir ein bisschen, also ich finde auch, gerade zu so einem klassischen Thriller muss ich auch nicht jetzt stundenlang reden, der macht jetzt filmisch nichts, reißt der keine Bäume aus, er hat mir einfach nur sehr gut gefallen.
Ja, wie soll man denn weitergehen? Soll ich noch einen erzählen oder Schluss oder schnell noch ein paar nennen oder vielleicht Sachen, die ich noch gerne erwähnen möchte oder so?
Also ich kann auch mal kurz meine Liste abarbeiten und dann machst du deine Liste. Ich muss nämlich ganz kurz auch tierisch aufs Klo. Captain Klar. Fantastic, Geschichte eines Vaters, der mit seinen Kindern praktisch ausgestiegen ist, in den Bergen wohnt und dann mit ihnen in die Zivilisation geht. Der Film macht besonders gut, dass er sich kein Urteil bildet, dass praktisch das Leben in der heutigen Zivilisation besser ist als so ein Aussteigerleben. The Red Lobster, Ghibli-Film, der aber von einem Holländer produziert und gemacht wurde, der die Geschichte erzählt eines, ich glaube, ich habe es schon mal im Cast erzählt, muss ich eigentlich nicht erzählen. Hell or High Water, erzählst du gleich was. La La Land, von dem Whiplash-Regisseur, auch hier kommt natürlich Jazz wieder an die Reihe, sehr schöner Liebesfilm. Moonlight, muss man dazu noch was sagen, toller Film, der in drei Zeitepisoden die Geschichte eines jungen schwarzen Menschen erzählt. Und Anomalisa, ein total abgefahrener Animationsfilm, Stop Motion, der völlig anders ist als alles, was man vorher gesehen hat. Hast du Anomalisa gesehen?
Nee, ich habe von diesen ganzen Filmen, die du erwähnt hast, kaum einen gesehen.
Aber davon gehört?
Ja, du hast, glaube ich, mir schon mal davon erzählt, dass er sehr gut sein soll.
Okay, ich muss ganz kurz aufs Klo, du kannst ja schon mal anfangen. Kannst du mit Hell or High Water, weil den habe ich ja sowieso auch gesehen, anfangen, weil ich will ja trotzdem hören, was du noch auf deiner Liste hast. Bis gleich.
Okay, dann melde dich aber wieder, wenn du da bist. Also okay, Hell or High Water, ich glaube, wir hatten schon zu Oscar-Zeiten darüber so ein bisschen drüber geredet. Da geht es halt um ein Brüderpaar, ich glaube, es waren Brüder, die im amerikanischen mittleren Westen leben und die halt das Problem haben, dass sie ihre Farm verlieren werden oder dass sie eine Farm verlieren werden, also ihr Haus, in dem halt eine Familie wohnt. Sie versuchen und sie müssen halt eine bestimmte Rate oder die letzte Rate dieses Kredites oder dieser Hypothek oder was das auch immer ist, abzahlen, und zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und wie das dann so heißt, come hell or high water, also es mögt die Hölle ausbrechen oder Hochwasser geben, ihr müsst das bezahlen, sonst fliegt ihr da raus oder das Ding wird platt gemacht oder die Armee kommt oder keine Ahnung. Um die Kohle dafür aufzutreiben, fangen sie halt an, Banken zu überfallen, so wie man sich klassisch vorstellt, aber halt ein bisschen smarter. Also sie versuchen halt nie, also sie sind sehr auf die Zeit, achten sehr auf die Zeit, überfallen immer nur sehr kleine Filialen, erbeuten eher kleine Beträge und versuchen somit halt sehr unter dem Radar zu bleiben, damit sie halt nicht die komplette Staatsmacht abbekommen und halt das versuchen smart halt zu überfallen. Aber wie es halt so ist, der eine ist ein bisschen wahnsinnig, der andere ist nicht so oder sehr, sehr riskant und der andere nicht so, und dann schaukeln sie sich halt doch hoch, Highlight dort ist einer der Ermittler, gespielt von Jeff Bridges, halt dem Dude, der als rassistischer texanischer Polizist, aber auch liebenswert,
für dich natürlich immer liebenswert, gerade wenn er Rassist ist.
Ja, ist halt schwer, weil er hat halt so einen indianischen Kollegen und über den zieht er dann schon so ein bisschen her. Aber was heißt so ein bisschen? Also schon sehr direkt.
Egal, er ist halt aber, so ein typischer Misanthrop.
Ja, gut. Misanthrop mit. Aber ist ja auch egal. Ich meine, gut. Hell or High Water, sehr guter Film. Ich hatte ihn aber gar nicht auf meiner Liste gehabt, weil ich halt versucht habe, weil ich fand ihn halt sehr gut, aber ich hatte schon einen teilweise ähnlichen Film, und das ist halt Nocturnal Animals, und Nocturnal Animals ist so viel besser. Das ist so viel mehr zu gucken als in Hell or High Water, meiner Meinung nach. Egal, ich nenne noch mal ein paar Filme, denn sehr viele von der Liste, meine Güte, die kennt jede Sau, ja. Also ich muss, glaube ich, wahrscheinlich nichts über Finding Dory erzählen. Und
mein Gott, den hast du auf deiner Liste?
Ja, also ich habe ihn gar nicht gesehen. Genau, oder Arrival oder Deadpool oder so, das 80 Mal.
Arrival habe ich immer noch nicht gesehen.
Sehr, sehr guter Science-Fiction-Film. Schon wieder mit Amy Adams, ja. Hardest working girl in town im Moment, ja. Aber ein paar andere Filme würde ich dann ganz gerne doch noch erwähnen. Zum Beispiel Road to Busan. Also, oder Road to Busan. Hast du den gesehen?
Nee.
Okay. Aber gehört ist ein koreanischer Film, Zombie-Action-Film über einen Zombie-Ausbruch in Korea, und die Hauptdarsteller flüchten sich in den letzten Zug, der in eine sehr große koreanische Stadt fährt, die halt Busan heißt, überall sind Zombies. Ein klassischer Zombie-Film mit sehr schnell rennenden Zombies, also die 20 Days, 8 Later Zombies. Sehr actionreich, sehr gut. Also war, glaube ich, auch Erfolg, Überraschungserfolg aus Korea. Was den Film auch ausmacht, ist, dass er sehr viele unterschiedliche Charaktere hat. Da gibt es diesen einen dicken Prolet, will ich mal sagen, der mit seiner schwangeren Frau auf dem Weg nach Busan ist und der halt eher so als böser rüberkommt, aber der dann doch irgendwie sich sehr für andere einsetzt. Es gibt, keine Ahnung, den sehr ängstlichen, es gibt den reichen Typen, der natürlich versucht, mit Geld alle zu beeinflussen und dann natürlich am hinterhältigsten ist und so. Sehr guter Film, also kann man sich ideal angucken. Komplett in diese Richtung fällt ein Film, der im Originaltitel heißt der SPL, also Siegfried Peter Ludwig 2, also 2 SPL 2, A Time for Consequences. Oder der andere Titel dafür ist Kill Zone 2.
Was für krasse Filme du auskrebst. Ich bin begeistert.
Ja, man könnte sagen, dass das ein 2015er Film ist, aber 2015 kam der in Thailand auf Thailändisch raus und auch noch relativ am Ende, also der eigentliche Release, der weltweite Release war 2016. Ist ein Film mit Tony Ja und so ganz vielen berühmten thailändischen und chinesischen und ich sag mal generell asiatischen Martial Arts Kämpfern, die versuchen in einer Art Police Story ähnlichen, aber ohne Humor verstrickten Handlung ein Organhandel-Netzwerk in Thailand aufzumischen. Sehr solider Actionfilm, gibt es so in den USA fast gar nicht mehr. Viele gute Kamerafahrten, sehr viel handgemacht, wenig CGI, echt gut. Also mir hat er sehr gefallen. Nennt sich halt Killzone 2 oder SPL, weiß ich nicht, Now It Has Consequences oder so. Also hat mir wirklich Spaß gemacht. Erwähnenswert, zählt definitiv nicht zu den 10 besten Filmen des Jahres, aber zumindest definitiv zu den 3 ungewöhnlichsten Filmen des Jahres. Hardcore Henry, wer davon noch nichts gesehen hat, es ist ein Actionfilm, komplett aus der Ego-Perspektive gedreht. Wahnsinn, habe ich so nicht gesehen. Ich dachte, das wird schnell langweilig. Er ist nicht so schnell langweilig, hauptsächlich deshalb, weil der Typ so einen verrückten Sidekick hat, der immer wieder in anderen Rollen schlüpft. Man muss sagen, diese ganze Szene in dem Bordell ist filmerisch und auch unterhaltend wahnsinnig gut. Also kann ich echt nur empfehlen, wenn man halt ein bisschen Abwechslung mag und so. Sonst, ich hatte ihn schon mal vor vielen, vielen, vielen Jahren erwähnt, Imperium, klitzekleiner Film, gab es, glaube ich, nur bei Amazon zum Runterladen, hat es, glaube ich, nie ins echte Kino geschafft. Film mit Daniel Radcliffe, der so einen schmächtigen FBI oder CIA, ich glaube, war FBI-Ermittler, spielt, der aber mit geschorenen Haaren 1A als dieser klassische Nazi
den wollte ich auch noch sehen,
durchkommt. Macht dann halt so eine Deep Undercover Nummer in der in den Südstaaten der USA Nazi-Szene und der Film ist unglaublich gut aus 3 Gründen. Nummer 1, Daniel Radcliffe spielt das sehr glaubwürdig. Er spielt halt so einen hochintelligenten, introvertierten Typen, der nicht auf seine Muskel oder seine Statur sich verlassen kann, sondern sich eher aus Situationen befreilabern muss und irgendwie Menschen manipulieren muss und definitiv nicht immer der Gute ist. Weiterhin zeigt er 3 unterschiedliche Nazi-Ecken. Da gibt es halt diese Ku Klux Klan-Typen, von denen ich vorher echt keinen Plan hatte, dass sie halt gedacht haben, dass mit diesen Wizards das ist ja viel mehr eine Religion, als es eine Ideologie ist, obwohl da kann man jetzt natürlich diskutieren, wo ist Religion keine Ideologie, so oder so. Dann gibt es halt eher Law and Order Typen, Nazis, die halt irgendwie einen geregelten Job haben und halt nicht irgendwie Hakenkreuze tätowiert haben und aber ideologisch halt unglaublich recht sind, und die dritte Truppe, die mir gerade nicht einfällt, und zwischen diesen Parteien, die auch untereinander zerstritten sind. Ich glaube, so eine Rockerband, genau, da gibt es noch so die klassischen Rocker-Nazis, die halt irgendwie mit tätowierten Hakenkreuzen rumfahren und so. Und zwischen diesen Gruppen muss er halt hin und her springen und so. Und das ist sehr spannend gemacht lässt. Ist auch nicht mal klar, wer wirklich der Böse ist, ja. Das ist halt so ein bisschen an manchen Stellen wie Hans Lander in Inglourious Basterds, ja, der auch irgendwie manchmal super sympathisch rüberkommt, ja. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch an diesen, oder erinnerst du dich an diesen SS-Führer da in mit der von dem Österreicher gespielt worden ist? Ach klar, sicher.
Natürlich.
Das passiert halt in dem Film auch. Ist ein sehr kleiner Film, muss man dazu sagen. Also man darf da jetzt nicht große Explosionen und so erwarten, weil der hat doch, glaube ich, nur 5 Millionen oder so gekostet. Also muss sehr mit seinen Sachen hauswirtschaften, aber das schafft er toll. Ja gut, das waren zumindest die Filme, die ich auf alle Fälle noch erwähnen wollte. Sonst, keine Ahnung, Arrival, Deadpool, Finding Dory und so, kennt vermutlich mal jeder und muss nicht nochmal erwähnt werden.
War's das?
Ja, also ich glaube, ich hab nichts vergessen. Ja, Manchester by the Sea fand ich noch sehr gut. Ich habe den aber habe ich, glaube ich, schon zum Oscar-Special sehr viel zugesagt.
Jo, war nett. Ich weiß, dass wir wieder aufs Dach kriegen, dass wir uns bei unserem Best of 2016 doch mehr Zeit lassen sollten für unsere Filme und die nicht immer so raushauen wollen, aber wir wollen die einfach weghaben.
Ja, das Problem ist, wir haben halt morgen schon wieder die Aufnahme, die Filme mit den besten Flugzeugträgern. Und genau. Das ist alleine schon wieder ein 4-Stunden-Special.
Und die Braut, die sich nicht traut, Special-Ausgabe.
Genau.
Und in diesem Sinne, danke für die Patreon-Spender. Schreibt uns gerne auch mal. Wir lesen doch unsere Mails nicht. Beurteilt uns auf iTunes. Und am liebsten mit 5 Sternen.
Oh je, okay.
Was habe ich gerade?
Ja, aber das jetzt irgendwie, hast du dich gerade über Leute, die stottern, lustig
gemacht? Nein, überhaupt nicht. Okay. Und ansonsten habe ich euch lieb und der Carsten noch viel mehr. Wer gerne mit dem Carsten was essen gehen möchte, ruft ihn an, der ist für sowas immer zu haben.
Oh Mann.
Bis dann und schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.